SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute mit Nicole Köster.
Die ehemalige Frankfurter Oberbürgermeisterin Petra Roth war im Juli zu Gast. Dreimal wurde sie zur Oberbürgermeisterin gewählt. In SWR 1 Leute blickte sie auf eine besonders heikle Situation ihrer Amtszeit zurück.
Als Oberbürgermeisterin hatten wir eine Kurdendemonstration, die in der Innenstadt an der Hauptwache vor der Kirche Flüssiggasbehälter aufgebaut hatten und Kinder darauf gesetzt hatten, ihre eigenen. Ich weiß gar nicht, um welche Forderung es mehr ging. Und ich habe dann Herrn Cohn-Bendit dazu geholt.
Mit dem Sie ja immer ein gutes Verhältnis hatten.
Ja, genau. Und es ist uns beiden im Wechsel gelungen, dass sie einmal die Kinder runternahmen und zum anderen die ganze Forderung, habe ich gesagt, bitte ins Rathaus kommen und da mit uns reden. Das Gefühl weiß ich heute noch. Das ist geradezu fürchterlich, wenn sie nicht wissen, was passiert nach vorne. Und sie müssen so Step by Step wirklich wortmäßig die richtige Wortwahl und dann peripheres Sehen auch haben, was passiert irgendwo.
Deeskalieren.
Und die anderen Menschen, die drumherum stehen, die Gaffer sozusagen, wenn da was Falsches kommt, kann das an. Das war eine Mutprobe, die auch Herrn Cohn-Bendit und mir gelungen ist, haben wir auch beide gesagt.
Und wenn Sie draufschauen auf Ihre politische Karriere, wo gab es Situationen, wo Sie sagen, na jetzt mit der Reflexion und im Rückblick, da hätte ich vielleicht besser anders gehandelt?
Es gibt mit Sicherheit nicht nur eine, sondern zahlreiche Situationen. Aber dass ich grundsätzlich jetzt sagen kann, ich habe eine Entscheidung getroffen, die Richtung, die ich dann politisch durchgesetzt habe, geführt habe, falsch war, das würde ich nicht sagen. Denn die Wiederwahlergebnisse, die sich immer steigerten bis zu 63% beim letzten Mal, zeigen, dass das nicht so gravierend sein kann. Aber mit Sicherheit gibt es, ich müsste jetzt nachdenken, vielleicht ja, beim nächsten Jahr.
Sie wurden dreimal zur Oberbürgermeisterin Frankfurts gewählt. Sie waren auch zweimal im Gespräch für das Amt der Bundespräsidentin. Hätten Sie es gemacht?
Also die Kandidatur, als man die mir antrug, da müssen Sie ja sagen, ob Sie bereitstehen dazu. Beim zweiten Mal, das war der Ministerpräsident Bouffier und es war Bayern, Baden-Württemberg und Hessen, die gesagt haben, sie würden mich dann vorschlagen und da habe ich gesagt, ja. Interessant ist an der Sache, dass der Ministerpräsident Volker Bouffier mich an diesem Sonntag anrief und sagt so, wir haben jetzt die Männerliste durch, jetzt kommt die Frauenliste. Und bist du bereit, wenn wir dich jetzt vorschlagen? Und in dem Moment, dann zwei Stunden später, grätschte diese Nachricht rein, dass jetzt der Vorgänger von Steinmeier, Gauck.
Ja, das Joachim jetzt, Gauck. Jetzt
genau,
wir gerade
beide. Da grätschte es wirklich rein in die Nachricht in Berlin. Und das, ich finde die Gauck-Entscheidung großartig. Die hätte man auch früher haben können schon.
Sophie von Bechtholzheim war im Juli zu Gast in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim. Sie ist Historikerin und Enkelin des Grafen von Stauffenberg, der am 20. Juli 1944 vergeblich versucht hatte, Hitler in die Luft zu sprengen. Immer wieder wurde die historische Figur von Stauffenberg inszeniert. Zuletzt als rechtsnationaler Widerstandskämpfer von Neue Rechte und AfD. Sophie von Bechtholzheim sagte dazu,
gerade die Partei, die sich den Vorwurf gefallen lassen muss, dass in ihren Reihen auch Leute sind, die sich durchaus nationalsozialistische Tendenzen zu eigen machen, vereinnahmen die also Widerstand gegen dieses System des Nationalsozialismus geleistet haben, also indem sie sozusagen die Guten auf ihre Seite, Anführungszeichen Guten auf ihre Seite ziehen, sind sie damit quasi reingewaschen. Es liegt aber, glaube ich, auch noch daran, dass sie ja wirklich tatsächlich meinen, Widerstand in unserem heutigen Staatssystem, das ein Rechtssystem ist, leisten zu müssen und sich damit in eine vermeintliche Traditionslinie zu denen stellen, die Widerstand geleistet haben gegen den Nationalsozialismus.
Was ging Ihnen durch den Kopf, als Alexander Gauland über die Zeit des Nationalsozialismus von einem Vogelschiss gesprochen hat?
Das ist ja der eigentliche Skandal. Also der Vogelschiss der Geschichte, dieser Zivilisationsbruch, auf den die Deutschen zurückblicken in ihrer jüngsten Geschichte, das als Vogelschiss zu bezeichnen, das ist wirklich skandalös. Und ich bin der Auffassung, dass jeder Mensch, der in Deutschland lebt, sich mit diesem Krater des Zivilisationsbruches auseinanderzusetzen hat. ehrlich gesagt, je mehr ich über diese Zeit erfahre und je mehr ich mich mit dieser Zeit beschäftige, und das tue ich ja inzwischen seit über 30 Jahren, bin ich fassungslos über das, was da passiert ist. Und ich halte es für eine Verpflichtung, auch für weitere Generationen das zu tun.
Ihr Bruder hat sich auch entsprechend positioniert und ich glaube auch eine Initiative ins Leben gerufen.
Mein Bruder hat einen Verein gegründet, der heißt Mittendrin statt Extrem daneben. Und das ist ein Verein, der sich gegen Extremismen jeglicher Art wendet. Also jede gegen die Ideologisierung von links, von rechts, aber auch religiöser Art. Der ist da sehr aktiv und ich halte das für ein sehr, sehr wichtiges gesellschaftliches Engagement. Das ist wirklich das zivile Engagement, was nötig ist, um die Begriffe, für die die Männer und Frauen des 20. Juli und auch des Widerstands gegen den Nationalsozialismus gestorben sind, nämlich die Freiheit des Menschen, die Möglichkeit, die Fähigkeit, auf sein Gewissen zu hören, sich für die absolute Majestät des Rechts, das wäre ja in der Regierungserklärung dieses neuen, nach dem Umsturz wäre das in der Regierungserklärung gekommen, sich dafür einzusetzen, das können wir heute ohne unseren Kopf und unseren Kragen zu riskieren. Und wir haben das. Natürlich ist vieles verbesserungswürdig und manchmal sollte man sich vielleicht auch empören und manchmal sollte man auch dagegen, ich weiß nicht, was sich engagieren. Aber es abschaffen zu wollen und das als den legitimen Widerstand zu bezeichnen, halte ich wirklich für gefährlich.
Ralf Jäckel ist Schuhmachermeister aus Stuttgart und er steht seit mehr als 30 Jahren für besonderes Schuhhandwerk. In seiner Werkstatt gibt es sein kleines Museum, in dem er zum Beispiel einen 600 Jahre alten Schuh ausstellt. Im August war Ralf Jäckel zu Gast in SWRs Leute und er berichtete, dass er schon aus der Gangart viel über den Fuß und Körper des Kunden herauslesen kann. Und dann geht's ins Detail.
Der Fuß wird untersucht, der Fuß wird gestellt, wird belastet, der macht Kniebeugen und ich sehe sofort, wo der ein bisschen eine Feldstellung hat oder nicht. Hat er keine Feldstellung, fangen wir sofort mit Maßnehmen an. Sonst bauen wir dem erstmal eine korrigierende Schale. Der Fuß wird neutral gestellt, dann ist der Fuß von dem Maß ein bisschen anders, als wenn er verkippt ist. Fuß, der durchsackt, wird breiter, länger. Fuß, der neutral steht, macht andere Arbeit. Ich schaue mir die Schuhe an, die Leute anhaben. Dann an dem Schuh, am abgelaufenen Absatz, an den Druckpunkten im Schuh, sieht man also ganz genau, wo der Kunde unterwegs ist. Und dann messen wir an Maße, Länge, Höhe, Breite, 7 verschiedene Ballenmaße und Längenmaße. Und dann habe ich noch die Knöchel- und die Wadenmaße. Und dann fängt man an. Leisten lässt man sich heute, gibt es eine extra Firma, die fräst die Leisten. Also frisch mal hingegangen, dann nimmt man altes Birkenholz, altes Lindenholz. Und dann wird der Leiste gefertigt. Heute lässt man das Ganze vorfräsen. Also ich kann mehr oder weniger die Maße angeben, lasse man in der Leistefabrik dann die Leiste vorfräsen und dann kriege ich die mehr oder weniger fast fertig geliefert.
Das kommt dann zu dir in die Werkstatt und der nächste Schritt ist sicherlich auch das Leder. Sucht sich der Kunde das Leder selber aus?
Ja, ich habe da verschiedene Ledermuster. Man verwendet immer für die Futterleder, verwendet man pflanzlich gegerbte Leder, weil die am Fuß sind, der Fuß schwitzt. Die Futterleder haben keinerlei Schadstoffe. Das ist ein helles Leder, weil es einfach atmungsaktiv ist, Feuchtigkeit aufnehmend und Feuchtigkeit weitergeben. Das Leder ist, die Feuchtigkeit muss heraus. Es gibt kein besseres Material als Leder für Füße.
Und wo kommt das Leder her? Hier aus der Region?
Also
oder?
Ich kaufe mein Leder alles eigentlich aus der Region, also aus der Schweiz. Also je länger die Kühe auf der Wiese sind, auf der Weide sind, je mehr Gras da sie fressen und je älter sie werden, umso besser werden Leder.
Kommen die Baden-Württemberger nicht in Frage?
Die Baden-Württemberger kommen auch in Frage, kommt auch Leder her. Wenn die Kühe halt im Endeffekt nur für 2-3 Jahre, die Kälber 2-3 Jahre mehr oder weniger bis für Fleischzucht züchtet werden, dann kommt das Kalbleder runter, dann waren die mehr oder weniger nicht viel draußen, das Leder ist eigentlich auch nicht so gut. Lange Leder, die lange draußen waren, haben eine bestimmte Stärke, haben eine bestimmte Flexibilität, Regen, Sonne, Wind, Wetter, keine Kälte, alles muss drüber, dann ist das Leder erst gut, dann ist die Haut erst gut.
Was kann sich der Kunde denn alles aussuchen? Also Leder und dann sicherlich auch die Art des Schuhs, oder?
Natürlich, Leder gibt's alles. Da gibt's von exotischen Leder bis zu Kalb, Pferd, es gibt alles. Da ist heute keine Grenze mehr.
Farben gibt es unterschiedlich. Da schreien die Tierschützer doch wahrscheinlich auf beim Pferd, oder?
Ja, man muss das einfach so sagen, dass Leder eigentlich ein Abfallprodukt ist aus der Fleischindustrie. Wenn wir zum Beispiel in der Fleischindustrie, die ganzen Tiere werden nicht wegen Leder geschlachtet, die wollen die Leute ja essen. Und dann ist Leder ja übrig. Und das Leder hauen sie sonst in die Tonne. Das ist eigentlich bloß eine alte gammelige Eiweißhaut, die vor sich hingammelt und diese werden Probleme. Also bringst du zum Gerber. Der Gerber ist auch ein Ausbildungsberuf. Gute Gerber haben da auch ihre Rezepte. Ich habe einen Gerber, der langt mit dem Finger in seine Gerbrühe rein, probiert und sagt 20% Mimosa-Rinde, 10% Früchterinde. Der probiert es wie ein Koch seine Soße.
Der weiß Bescheid, was drin ist. Ja.
Und der baut halt die besten Leder.
Elmar Brok war seit der ersten Europawahl 1979 Mitglied im Europäischen Parlament und wurde dienstältester Abgeordneter. Für die Europawahl im Mai war er nicht noch einmal von der CDU-Führung in Nordrhein-Westfalen nominiert worden. In SWR1 Leute war er im August bei Wolfgang Heim zu Gast und er sagte über die neue und überraschend gewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Sie hat das europäische Gen. Ihr Vater war schon bei der Montanunion in der hohen Behörde.
Der frühere niedersächsische Ministerpräsident.
Kabinettschef von Hans von der Gröben. Mhm. Und wenn Sie Fotos sehen von der Unterzeichnung der römischen Verträge 1957, steht er hinter Adenauer und hinter Walter Hallstein auf den Bildern. Aha. Übrigens ein Bild, das jetzt seit wenigen Tagen in einem Brüsseler Büro von Ursula von der Leyen hängt.
Wobei, wenn man sich nochmal in Erinnerung ruft, wie sie sich beworben hat, also diese Rede und dann vom Englischen ins Französische, ins Deutsche, ins Englische, ins Französische, das fand ich schon bemerkenswert.
Ja, das ist aber leicht für sie. Sie ist bis 13, wenn ich das richtig im Kopf habe, in der Europäischen Schule in Brüssel gewesen und sie ist mit diesen Sprachen von Schulbeginn aufgewachsen und auch in ihrem Umfeld aufgewachsen.
Ist sie eine beschädigte Kommissionspräsidentin deshalb, weil das EU-Parlament davor es nicht hingekriegt hat, entweder den Weber oder den Timmermans auf den Schild zu heben?
Nein, sie ist nicht beschädigt. Das Europäische Parlament selbst hat sich beschädigt. Denn der Vertrag sieht vor, dass der Rat nur einen Vorschlag machen kann, in Konsultation mit dem Europäischen Parlament. Und ihm nicht das Ergebnis der Europawahl, wenn das Europäische Parlament sich selbst zerlegt und keinen Vorschlag machen kann. Mhm. Wenn man sich nicht einigen kann und den Ablauf so ermöglicht, dann war das die einzige Möglichkeit.
Warum musste das so kommen? Ich meine, Sie kennen ja dieses Parlament gut und die handelnden Personen und die Mechanismen.
Nichts musste so kommen, aber es passierte. weil parteipolitische Eitelkeiten dabei waren, viele Tricksereien und das Parlament und manche der Fraktionen haben es überzogen. Ja. Da waren vor allen Dingen auch die deutschen Sozialdemokraten, die bis zum letzten Augenblick sich nicht klug verhalten hatten. Die waren für dieses Verfahren, um ihren Timmermans, der übrigens auch ein guter Kommissionspräsident geworden wäre, das ist nicht der Fall, voranzubringen und haben nie versucht, mit der anderen großen Fraktion eine Lösung zu finden.
Haben Sie eine Erklärung, warum die SPD sich so verhalten hat, auch vor dem Hintergrund, dass man ja in Berlin in einer gemeinsamen Koalition mit der CDU ist?
Als dann Weber de facto erledigt war, hat man gesagt, das ist jetzt die Stunde unseres Kandidaten Timmermans. Ja. Und damit haben sie die Sache überdreht. Und wenn man etwas überdreht, kann man schnell auf die Nase fallen. Und genau das ist passiert.
Würde, wenn die SPD verschwände, die Demokratie in Deutschland Schaden nehmen?
Ja, ich halte die SPD für höchst wichtig, dass zur Balance, der Befriedung der Bevölkerung eine solche Mitte-Links-Partei als große Volkspartei besteht. Und deswegen hoffe ich, dass sie wieder hochkommt.
Er holte in Peking vor 11 Jahren olympisches Gold im Gewichtheben. Und wie er den Sieg seiner verstorbenen Frau widmete, ihr Foto hochhielt, ging um die Welt. Matthias Steiner hat vor 6 Jahren seine Profilaufbahn beendet und fand auch privat neues Glück. Er schreibt gemeinsam mit seiner Frau Fitnessbücher und trägt als Aufschrift auf seinem T-Shirt den Spruch »Vom Schwergewicht zum Wohlfühl-Ich«. Gesundheit und Fitness haben einen hohen Stellenwert, da er seit vielen Jahren Diabetiker ist. Und in SWR1 Leute erinnerte er sich Ende August daran, was die Diagnose damals für ihn bedeutete.
Das hat fürs Gewicht eben erstmal bedeutet aufhören, weil auch im Jahre 2000 noch die Meinung war, dass Kraftsport schädlich ist, aufgrund der hohen Drücke im Herz-Kreislauf-System. Habe ich natürlich mir dann nur eine Woche angehört und dann habe ich gemerkt, am Hometrainer, als ich das erste Mal saß, auf eigene Verantwortung wieder, mir geht es eigentlich besser als vorher, also Bewegung tut mir gut, eigentlich wie immer, es tut uns allen Menschen ja grundsätzlich gut. Da muss mehr gehen. Ich habe Gewicht immer wieder probiert und es hat sehr schnell, sehr gut funktioniert wieder.
Aber so eine Diagnose schmeißt das Leben natürlich schon komplett um, ne?
Ja, weil zunächst ist einmal dieses Stigma Diabetes da. Du kennst es nicht. Du denkst, das haben nur alte Menschen, kranke Menschen, schlecht ernährt, wie auch immer. Zunächst gibt es einmal Typ 1 und Typ 2. Dann hat es mit der genetischen Disposition zu tun und dann eben auch noch dieser Auslöser, grippaler Infekt. Und eben Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem zerstört eben die insulinproduzierenden Zellen. Somit habe ich kein Insulin und muss lernen, damit umzugehen. Man merkt erst dann aber, wie schwierig es ist, den Stoffwechsel in Schach zu halten. Der Gesunde merkt es ja nicht. Der merkt es erst dann mit 50, 60, wenn er einen ersten Herzinfarkt hat, hoppala, ich habe einiges falsch gemacht. Aber du merkst es vorher nicht, weil der Körper viel repariert. Und als Typ-1-Diabetiker siehst du sehr schnell, was dem Körper gut tut und was nicht.
Wie hat das dann das Leben verändert, gerade als Jugendlicher, wenn man dann plötzlich damit befasst ist?
Das Gute war, ich war gerade am Sprung zum Leistungssportler. Ich habe einen Lehrberuf erlernt, Gaswasserinstallateur, Zentralheizungsbauer, war kurz vom 4. Lehrjahr. dann kam der Sport schon, war schon ganz wichtig. Also es war schon eine gewisse Grunddisziplin da, die ich auch von zu Hause mitbekommen habe. Und dann kommt Typ 1 Diabetes und als geklärt war, ich kann weitermachen, für mich auch geklärt, dann war für mich klar, egal wie, irgendwie schaffe ich das schon. Und das hat sich dann so ein bisschen die Hand gegeben, dass man grundsätzlich sowieso auf sich achten muss. Und das ist auch was ich nach außen tragen möchte, dass wirklich jeder einfach größere Ohren hat, was seinen Körper angeht, mehr auf sich selber hört, reinhört, den Körpergefühl wieder erlangt.
Was kann denn Diabetes auslösen? Also die verschleppte Grippe war es bei Ihnen, aber es gibt sicherlich noch mehr.
Grundsätzlich ist es eben eine Autoimmunerkrankung, wenn eben dem Immunsystem irgendwas, irgendwie ein Schaden zugefügt wird, eben durch den grippalen Infekt, wie auch immer, und das Immunsystem versucht es zu reparieren und verwechselt dann eben Gut und Böse. Das ist grundsätzlich der Auslöser. Manche kommen schon so zur Welt, manche kriegen es als Säugling, aber meistens steht irgendwie eine Erkrankung dahinter. Typ 1 Diabetes. Bei Typ 2 Diabetes, also was ja mindestens 7 Millionen Menschen in Deutschland haben, hat man auch eine Disposition in seinem Körper. Das heißt, die Gene, das ist die Achillesferse da. Aber es spielt schon sehr groß auch der Lebensstil, der Lebenswandel eine ganz große Rolle. Schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung sind Faktoren, die das noch begünstigen dann.
Jetzt gibt es natürlich auch Entwicklung in der Medizin. Inwiefern hat eine technische Entwicklung Ihnen das Leben als Diabetiker in den vergangenen Jahren erleichtert?
Ja, es war so, vor 10 Jahren war mein Wunschtraum, als ich gefragt wurde damals, wo siehst du dich denn in 10 Jahren? Was hättest du gern? Also ich hätte gerne eine Uhr, wo ich meine Zuckerwerte ablesen kann. Heute sind wir soweit. Wir können heute mit den Smartwatches können wir Zuckerwerte ablesen. Das erleichtert mir den Alltag ungemein natürlich, gar kein Thema. Ich muss es ja trotzdem lernen. Ich muss trotzdem lernen, mit dem Körper umzugehen. Und ich bin verantwortlich, wie meine Zuckerwerte sind. Nicht das Gerät selber, sondern ich selber, was ich dem Körper zuführe, wie viel ich mich bewege oder wie wenig. So reagiert dann auch mein Blutzuckerwert.
Die italienische Luftwaffenpilotin Samantha Cristoforetti hatte sich gegen mehr als 8000 Bewerber durchgesetzt und wurde zur Astronautin ausgebildet. 200 Tage war sie an Bord der Internationalen Raumstation und ihr Tagebuch darüber hatte sie Anfang September veröffentlicht. In SWR Leute hat sie uns mitgenommen in die unterschiedlichen Module, auch zu Knoten 3, dem Wohnbereich.
Also Knoten 3 ist ein bisschen das Wohnbereich der Raumstation, sagen wir mal. Da gibt es Sportgeräte und die Toilette. Das war eben, also ich meine, ich war gerade angekommen auf der Raumstation, mein erster Tag, und ich wollte mal versuchen, die Toilette zu benutzen. Man kennt sich als Technik sehr gut. Ich meine, man ist trainiert worden, man kennt sie ins Detail, wie die funktioniert, was man tun kann, wenn sie kaputt geht. Die hat so einen Kontrollpunkt, also eigentlich zwei Kontrollpulte mit Knöpfen und Schalter und Lichter, das kennt man alles. Aber ob das jetzt so einwandfrei klappt, die zu benutzen in der Schwerelosigkeit, das erfährt man eigentlich erst, wenn man da oben ist. Und ich habe dann wieder meinen Kommandanten dazu genommen. Das ist normal, ja. Ich meine, ein erfahrener Astronaut oder Astronautin, die soll bei solchen Sachen am Anfang helfen und zeigen. Und ja, was ist jetzt das Problem? Das Problem ist eben, wir sind ja schwerelos und diese Produkte, flüssige oder feste, die man da produziert und nicht unbedingt angenehm sind, die würden ja auch schweben. Und die Toilette im Weltraum muss dafür sorgen, dass alles trotzdem in die richtige Richtung geht.
Genau.
Und deswegen muss man immer so einen Ventilator anschalten, damit man so einen Luftzug erzeugt, dass die Sachen dann zieht.
Dass es quasi abgesaugt wird.
Genau, das wird dann abgesaugt in die richtige Richtung. Und das ist dann mit einem Schlauch verbunden mit der ganzen Technik und die wird dann wieder aufbereitet. Das heißt, die wird dann wirklich zum Trinkwasser dann wieder recycelt. Alles, was fest ist, das kommt im Gegenteil so in einem Container und das wird dann einfach, wenn das dann voll ist, ausgewechselt. Und also wenn man da hinkommt und merkt, das ist jetzt voll, okay, dann bin ich halt dran, ich muss das dann austauschen.
Das ist quasi der unbeliebte Küchendienst auf der ISS, oder?
Genau. Und das wird dann in Frachtraumschiffe beladen, die dann zur Erde zurückkommen irgendwann. Und die verglühen dann in der Atmosphäre. Das heißt, da wird dann alles dann da reinbeladen und auf der Art und Weise dann entsorgt.
Kommt das dann irgendwann bei uns unten an oder bleibt das in den Umlaufbahnen als Schrott quasi?
Nein, also es ist eigentlich so gemacht, dass also diese Frachtschiffe, die koppeln sich von der Raumstation und dann bremsen sie ein bisschen, dass sie in die Atmosphäre dann wieder reinkommen. Und die sind eigentlich so gemacht, dass sie in der Atmosphäre verglühen. Das heißt, auf die Erde kommt eigentlich nichts.
Noch immer leben Ex-RAF-Terroristen im Untergrund. Die Münchner Journalistin Patricia Schlosser hat sich auf die Suche nach drei Abgetauchten gemacht, die seit Jahren Überfälle auf Supermärkte und Geldtransporter verüben und sich damit das Leben im Untergrund finanzieren. In SWRs Leute bei Wolfgang Heim berichtete Patricia Schlosser Anfang September über die drei Abgetauchten. Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette.
Also die stammt eigentlich aus Wiesbaden. Hat sich da auch bei der Routenhilfe viel engagiert, das weiß man. Sie kannte wohl auch andere Mitglieder aus der dritten Generation der RAF und war dann später viel in Hamburg, wo sie vielleicht in Kontakt mit den anderen beiden gekommen ist. Und sie ist so, man vermutet, dass sie Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre abgetaucht ist. Und
warum
seitdem
ist sie abgetaucht?
Es könnte sein, dass sie an mehreren Anschlägen beteiligt war. Man hat Haare von ihr an mehreren Tatorten gefunden, beziehungsweise in einem Tatfahrzeug.
Mhm. Volker Staub?
Der ist mal festgenommen worden schon als RAF-Mitglied, hat dann 4 Jahre abgesessen. Und ja, kurz nachdem er wieder draußen war, ist er auch schon wieder untergetaucht.
Dann gibt's noch einen dritten, Burkhard Garweg, der ein Stück jünger ist als die beiden anderen.
Genau, der ist viel jünger als die anderen beiden. Der ist wohl durch die Hafenstraße, heißt es immer so, in Kontakt mit Ernst Volker Staub und Daniela Klette gekommen. Er ist halt wirklich noch als Schüler abgetaucht, also verrückt, wie lange der schon im Untergrund lebt.
Weiß man, ob die zum gleichen Zeitpunkt gemeinsam abgetaucht sind?
Gemeinsam, ob sie gemeinsam abgetaucht sind, weiß man nicht. Also die Haftbefehle sind in unterschiedlichen Jahren ausgeschrieben worden.
Weiß man, in welcher persönlichen Beziehungskonstellation die zueinander stehen?
Man weiß, dass sie sich auf jeden Fall von der Hafenstraße her kannten. Mhm. Und es gibt immer wieder Gerüchte, dass Daniela Klette und Ernst Volker Staub zusammen wären. Aber ob das stimmt, keine Ahnung.
Überfälle auf Geldtransporter, Überfälle auf große Lebensmittelläden. Wie viele Überfälle dieser Art hat es gegeben und wie viel Geld haben die erbeutet?
Also insgesamt geht man von 12 Raubüberfällen aus. Inzwischen könnte es aber auch sein, dass man die Zahl da wieder runterschrauben muss. Also zuletzt hieß es jetzt schon wieder von der Polizei, vielleicht sind es auch nur 10 gewesen oder 9. Das ist also nicht so ganz klar. Man geht davon aus, dass sie ja inzwischen, also beim letzten Überfall haben sie 400.000, sollen sie 400.000 erbeutet haben.
Damit kommt man ja eine Weile hin.
Damit kommt man eine Weile
auch
hin,
auch im Untergrund.
Ja.
Die Überfälle sind begangen worden mit Schnellfeuergewehren, mit Panzerfäusten. Weiß man, woher diese Waffen kommen?
Die Vermutung ist, dass sie aus alten RAF-Depots stammen. Also so eine altertümliche Waffe wie eine Panzerfaust, das ist ja auch Wahnsinn, ne, dass die mit sowas unterwegs sind. Könnte ja gut sein, dass sie die einfach noch aus alten RAF-Beständen, aus irgendwelchen Waldverstecken, in irgendwelchen Garagen oder so geholt haben.
Hans-Georg Maaßen war Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Wochenlang bestimmte er die Schlagzeilen bis zu seiner Absetzung in den einstweiligen Ruhestand durch Horst Seehofer. Seine Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz, die sogenannte Hetzjagddebatte, hatten zu einer Regierungskrise geführt. Anfang September war Hans-Georg Maaßen zu Gast in SWRs Leute bei Wolfgang Heim und er sprach darüber, wie er innerhalb seiner Partei, der CDU, polarisiert.
Ich habe Freunde, ich habe Fans, ich habe Unterstützer, ich habe Gegner und ich habe auch manchen, der das nicht gerne sieht, was ich mache. Aber ich bin nicht alleine, kann ich sagen. Es gibt sehr, sehr viele, auch in der CDU, die jedenfalls meine Position mittragen. Das sind die vielen Freunde in der Werteunion, die auch dank jedenfalls, ich sage mal, der Kontroversen um meine Position immer mehr werden und die auch immer größer wird.
Wobei, es gibt einen Parteifreund von Ihnen, Armin Schuster, ein eher konservativer CDU-Innenpolitiker, der über Sie gesagt hat, Maaßen erreicht mit seinen Positionen gerade mal 10% der CDUler.
Ich weiß nicht, woher Herr Schuster diese Prognose oder diese Schätzung hat. Ich sehe es jedenfalls nicht so.
Und welche Zahl würden Sie dagegen setzen?
Es gibt eine Meinungsumfrage, die durchgeführt worden ist. Nach dieser Meinungsumfrage sagen 77% aller Anhänger und Unterstützer der CDU, es muss mehr Werteunion in die Partei. Das heißt, die Programmatik der Werteunion, die ich vertrete, sollte auch stärker in die Parteiprogrammatik einfließen.
Sie engagieren sich für die CDU. Das wird von einem Teil Ihrer Parteifreunde mit Sympathie und mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen. Von anderen wird es relativ harsch abgelehnt. Also beispielsweise Friedrich Merz, der Parteivorsitzender werden wollte im vergangenen Jahr, hat ihnen destruktives Verhalten vorgeworfen und noch hinterhergeschoben, es sei schon komisch, dass einer die Regierung kritisiert, deren Staatssekretär er noch vor einem Jahr werden wollte.
Also ich habe es jedenfalls nicht so harsch von ihm empfunden, wie Sie es gerade sagen. Ich vertrete Positionen, wie ich sagte, die viele andere in Deutschland auch vertreten. Und dass man als Ruhestandsbeamter durchaus, ich sage mal, einen breiteren Blick hat als als Bundesbeamter, das ist eigentlich selbstverständlich. Und deswegen nehme ich mir auch die Freiheit, bestimmte Positionen zu kritisieren oder zu kommentieren.
Wobei, ich glaube, es ein Mäßigungsgebot gibt für Beamte?
Selbstverständlich ein Mäßigungsgebot für Beamte, aber auch für Ruhestandsbeamte. Man darf natürlich nicht in, ich sage mal, verfassungsfeindlicher Weise die Politik der Bundesregierung kritisieren oder bestimmte Forderungen aufstellen. Das ist selbstverständlich.
Wie geht es weiter mit dem deutschen und internationalen Fußball? Mit der Frage ist Christian Seifert beruflich befasst. Als Geschäftsführer der Deutschen Fußballliga ist er einer der mächtigsten Fußballmanager. Er stammt aus Rastatt, studierte Kommunikationswissenschaft, Marketing und Soziologie in Essen, war unter anderem im Vorstand der Karstadt Quelle New Media AG, bis er 2005 die Geschäftsführung der Deutschen Fußballliga übernahm. Im September war Christian Seifert zu Gast in SWNs Leute bei Michel Ries und er sagte zu den Ablösesummen der Fußballer:
Die Summen sind in enorme Höhen gestiegen. Ich finde das schwer nachvollziehbar. Andererseits sind die Summen natürlich auch sehr transparent. Das heißt, jeder, der ins Stadion geht oder der vorm Bildschirm sitzt, weiß auch, was diese Spieler in der Regel vermeintlich gekostet haben. Er kann sich zumindest mal denken, dass die Gehälter ganz ordentlich sind. Und insofern herrscht da eine gewisse Transparenz. Ich glaube, dass die ganz, ganz großen Ablöseeskalationen, die vor einigen Jahren da in den Raum gestellt wurden, dass die nicht kommen werden. Aber grundsätzlich ist das eine Eigenart, die schwer nachvollziehbar ist, gleichwohl sehr schwer einzuschränken ist, noch dazu im europäischen Rechtsrahmen.
Wie groß ist die Gefahr, dass der Fußball mit solchen Summen nach und nach die Bodenhaftung verliert?
Sehen Sie, ich bin jetzt seit 2005 bei der DFL und alle paar Jahre wieder kommt die Debatte, dass der Fußball die Menschen verliert und dass er aufpassen muss, dass er nicht die Bodenhaftung verliert. Ich glaube, dem Fußball, den es ja in der Form gar nicht gibt, geht es wie Ihnen und mir. Wir müssen alle immer aufpassen, dass wir auf dem Boden bleiben, weil uns geht es allen irgendwie vernünftig und gut. Was wir einfach sehen, und Sie haben eben selber die Stadien angesprochen, die Menschen kommen in die Stadien, die Menschen folgen dem Fußball vor dem Bildschirm. Noch hat der Fußball offensichtlich den Kontakt zu den Menschen nicht verloren. Das heißt allerdings nicht, dass er nicht die Bodenhaftung an der einen oder anderen Stelle verloren hat, egal ob ich den Lebensstil von manchem Spieler angucke oder die Honorare von manchem Berater. Wichtig ist, dass wir uns dieser Gefahr bewusst sind und darauf achten. Da geht es uns wie jedem Unternehmen.
Die Bundesliga ist noch zurückhaltender. Rekordtransfer waren dieses Jahr die 80 Millionen für den Franzosen Hernandez. Wie wichtig ist es für Sie, dass die Vereine auch in Zukunft in der Bundesliga Maß halten?
Also erstens mal ist es, glaube ich, Teil des deutschen Naturells, Maß zu halten. In den letzten paar Jahren haben, wenn Sie Bundesliga und zweite Bundesliga zusammenrechnen, 3 von 4 Clubs schwarze Zahlen geschrieben. Das ist sehr außergewöhnlich. Spanien hat gerade den Spitzensteuersatz für Fußballer auf 21,5% gesenkt. Deshalb gehen da übrigens zurzeit auch so viele namhafte Spieler hin, worüber dann in Deutschland in den Medien steht, dass die ganz großen Spieler nicht mehr nach Deutschland kommen. Wie die Debatte aussehen würde, wenn der Spitzensteuersatz für Fußballprofis auf 21% gesenkt werden würde, könnte man sich vorstellen und da wäre ich auch total dagegen. Ich glaube, die Clubs halten Maß, denn sie investieren in der Regel Geld, das sie auch zur Verfügung haben. Sie zahlen Steuern wie viele andere Unternehmen. Und in den letzten Jahren haben wir uns sehr erfolgreich entwickelt. Gleichwohl gibt es Gefahren, denen muss man sich gewahr sein. Und da muss man im Rahmen des Möglichen gegensteuern.
Von den Lesern geliebt und von der Kritik gelobt, der österreichische Schriftsteller Arno Geiger steht seit vielen Jahren für gute Literatur. Er bekam den Deutschen Buchpreis und wurde für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. Er schrieb über seinen dementen Vater und gerade über einen Soldaten in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs in Unter der Drachenwand. Arno Geiger war Mitte September zu Gast in SWNs Leute bei Michel Ries und erzählte, wie er sich auf das Leben seiner Protagonisten im Roman im Jahr 1944 eingestellt hat.
Je mehr man sich auf etwas einlässt, desto leichter wird es. Letztlich, als ich es geschrieben habe, ist es mir nicht schwer gefallen. Und darum habe ich es dann auch geschrieben, weil ich wusste, ich bin so weit.
Sie machen das ja nicht nur in diesem Buch, sondern auch schon in Büchern davor, als es um die Demenzerkrankung Ihres Vaters ging oder alles über Sally. Da werden wir im Laufe der Sendung auch noch drauf zu sprechen kommen. Wann und wie haben Sie für sich entdeckt, dass Sie eine sehr ausgeprägte Fähigkeit zur Empathie haben?
Ja, letztlich wahrscheinlich über die Literaturkritik, weil die mir das bescheinigt hat. Weil wenn man etwas kann, dann macht man das ganz selbstverständlich. Das reflektiere ich ja gar nicht. Aber wenn dann plötzlich Menschen sagen, der Geiger, der kann eins besonders gut sich einfühlen, auch in Frauen, in ältere Menschen, in jüngere Menschen, das ganze Spektrum. Und das baut natürlich auf und das gibt Selbstvertrauen. Und dann denken wir, ah ja, stimmt. Und das ist einfach das, was mich am meisten interessiert.
Kann das nur funktionieren, wenn man das eigene Ich nicht so wichtig nimmt?
Das denke ich schon, dass im Schatten der Egozentrik kein Gras wächst. Es gibt Menschen, die können von sich selbst nicht absehen. Die stehen sich immer selber im Weg. Und ich habe kein besonders großes Ego. Und beim Schreiben ist es dann so, dass ich selber nicht wichtig bin. Und das geht dann auch. Dass ich sage, ich bin jetzt der Stellvertreter von Veit Kolbe. Ich bin der Stellvertreter von Oskar Mayer. Das ist auch eine Figur in Unter der Drachenwand. Ich würde das bestätigen.
Jetzt war die Entstehung des Buches Unter der Drachenwand ein ziemlich langwieriger Prozess. Tausende Seiten aus Korrespondenzen und Briefen und Tagebüchern haben Sie gelesen, haben sich Notizen gemacht, neue gelesen, wieder liegen gelassen und dann nach über 10 Jahren geschrieben innerhalb von 4 Monaten. Wie kraftraubend war diese Arbeit?
Ja, sehr. Und ich bin da froh, dass meine Frau Verständnis hat, wenn ich so in einen Arbeitsprozess eintauche. Es war vor allem emotional eine zehrende Arbeit, eben weil ich Stellvertreter meiner Figuren bin, in einer schrecklichen Zeit voller Ungewissheit. Die wissen ja nicht, dass es das letzte Kriegsjahr ist. Sie wissen nur, dass es das 5. ist. Und sie wissen nicht, dauert das noch 3 Jahre. Und die Bedrängnis ist ungeheuerlich. Das nachzuvollziehen im Moment des Schreibens, nämlich in gewisser Weise habe ich das nicht unbeschadet geschrieben. Also das ist eine unglaublich wichtige Arbeit für mich.
Was heißt das konkret? Sie haben das nicht unbeschadet schreiben können?
Weil es einen anders zurücklässt. Also ich bin mir meiner eigenen Zerbrechlichkeit nochmals deutlicher bewusst geworden. Ich bin als Schriftsteller ein mutiger Mensch, aber als privater Arno Geiger bin ich eh schon ängstlich. Das ist so. Ich glaube, ich habe das geerbt von meinem Vater. Und ja, doch, also wie zerbrechlich ich bin und wie zerbrechlich wir alle sind, das hängt mir jetzt umso mehr noch nach.
Eins gehört. SWR 1.